SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Zum chilenischen Kinovergnügen Gloria und dem amerikanischen Scheidungsdrama What Maisie Knew. Zu Olivier Möschlers Buch Der Schweizer Film und zu den Unterschieden zwischen dem deutschen und dem Schweizer Kinomarkt. Und mit einem vergnügten Gespräch mit Regisseur und Hauptdarstellerin von Gloria, Sebastian Lelio, und der Berliner Bärenträgerin Paulina Garcia. Und natürlich wie immer die Kurztipps und die Tonspur.
Hua!
Also, Sie möchten wissen, was Sie aktuell im Kino sehen sollten? Zuerst die folgenden 5 Filme und dann alle anderen. Gloria von Sebastian Lelio. Eine Frau mit 58 mitten im Leben suchend, eine nackte Katze, ein feiger Mann. Fast keine Geschichte, ziemlich großartig. Lovely Louise von Bettina Oberle. Ein Mitfünfziger wird Flücke, seine dominante Mutter zwangseinsichtig. Eine hübsche Tragikomödie mit beiläufiger Bösartigkeit. An Episode in the Life of an Iron Picker von Danny Stanovich. Mit den tatsächlichen Roma-Protagonisten stellt Tanovic dokumentarisch ihr Überleben am Rande der Gesellschaft nach. Keine Krankenversicherung, keine Spitalbehandlung. Ein messerscharfer, sozusagen hyper-neorealistischer Film. Halb so wild von Jeschua Dreifuss. 5 junge Menschen strapazieren sich hüttenkollernd im Onsernone-Tal. Ein reifer Erstling aus der Schweiz. Francis H. von Noah Baumbach. Ein schwarz-weißes Denkmal für all jene, welche von einer Künstlerkarriere in der Großstadt träumen und sie schließlich mit ihrem wirklichen Leben arrangieren müssen. Aber natürlich sind sie auch schon früher ins Kino gegangen. Sie kennen ihre Klassiker. Und darum werden sie auch keine Schwierigkeiten haben, unsere heutige Tonspur zu erkennen.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
I came here to take my son home. And I realize he already is home. I love him very much. I'm not gonna take him with me. Can I go home and talk to him?
Yeah. Listen, why don't you go upstairs and see him, and I'll wait here.
How do I look?
Terrific.
Es ist wie immer ein Film, auf den einer der heute Vorgestellten irgendwie Bezug nimmt. Und es funktioniert wie immer. Entweder Sie wissen die Lösung schon und freuen sich, oder sie fällt Ihnen im Verlauf dieser Filmrolle ein, oder Sie warten bis zum Schluss und ich verrate sie Ihnen. Der chilenische Film Gloria und seine Titelheldin gehörten zu den Publikumslieblingen an der Berlinale und am Filmfestival von Locarno. Gloria-Darstellerin Paulina Garcia bekam für ihre Leistung einen Berlinale-Bären und Chile schickt den Film jetzt ins Rennen um den Oscar. Aber zunächst läuft Gloria erst einmal bei uns im Kino.
Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento.
Gloria singt gerne laut und leidenschaftlich mit beim Autofahren. Sie geht auf die 60 zu, ist seit 10 Jahren geschieden, Sohn und Tochter sind erwachsen. Hin und wieder hütet sie den frisch geborenen Enkel und um ihre Tochter endlich mal wiederzusehen, geht sie spontan in deren Yoga-Klasse. Am Abend geht Gloria gerne tanzen und sie ist neuen Begegnungen gegenüber ziemlich aufgeschlossen.
Sí. Soy Gloria.
Gloria.
Gloria Cumplido.
Ah. Hola, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien. ¿Cuánto tiempo que no?
Gloria ist offen für alles, um ihre latente Einsamkeit loszuwerden. Auch eine Gruppenlachtherapie probiert sie aus.
Y vamos a contar un, dos, tres y nos vamos a reír.
Ha, 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 Als Gloria an einem ihrer Tanzabende auf den leicht linkischen Rodolfo in ihrem Alter trifft, fühlen sich beide sehr angezogen voneinander und landen überraschend schnell im Bett. Für beide ist die Begegnung wie ein neues Aufblühen. Allerdings merkt Gloria bald, dass Rodolfo sich weder von seiner Ex-Frau noch von seinen Töchtern lösen kann und wild entschlossen ist, sein altes und sein neues Leben nebeneinander zu führen. Der Film von Sebastian Lelio ist ein kleines Wunder an Präzision. Er breitet ein Leben vor uns aus, das wir wiedererkennen. Gloria hat Freunde, ihre Kinder, ihren Beruf und zugleich diese Sehnsucht im Alltag, die leise Einsamkeit. Sebastian Lelio erzählt zwar die Geschichte ihrer unbefriedigenden Beziehung zu Rodolfo, aber viel wichtiger ist alles andere, die Art, wie der Film Glorias Alltag zeigt, wie eine einzige große Einleitung, eine große Exposition zu einer ganz kleinen Geschichte, könnte man sagen. Das ist nicht nur meisterlich inszeniert und beobachtet mit leiser und manchmal auch lauter Komik, das wird vor allem auch absolut großartig gespielt von Paulina Garcia. Die Schauspielerin bringt uns Gloria so nahe, dass es weh tut, dass man sie umarmen möchte. Und sie gibt der Figur eine beeindruckende Würde, noch im größten Absturz. Gloria von Sebastian Lelio mit Paulina Garcia, ein Film aus Chile. Hua! 1897 erschien vom amerikanischen Schriftsteller Henry James das Buch What Maisie Knew, einer der ersten Romane zur Auswirkung der Ehescheidung auf Kinder. Das war ein viktorianisches Setting und es fällt heute schwer, sich die Geschichte in der aktuellen Zeit vorzustellen. Aber den amerikanischen Filmemachern Scott McGee und David Siegel ist das Kunststück gelungen. What Maisie Knew wirkt auf mich wie ein Kino-Update des Klassikers Kramer vs. Kramer.
You know, that's why the judge and the experts, they saw that.
No.
They saw you.
No.
Then why are they not giving you sole custody?
Because you've got a female judge, that's why.
I'm not taking her. They gave her to me.
Die Amerikanerin Julianne Moore und der Brite Steve Coogan spielen die Eltern der 6 Jahre alten Maisie in New York. Sie ist Rocksängerin, er Kunsthändler und ihre Ehe ist am Ende. Vor Gericht bekommen sie das gemeinsame Sorgerecht zugesprochen, fortan wird Maisie zwischen den Wohnungen der Eltern hin und her geschoben. Und schon bald nach dem ersten Besuch beim Vater erzählt Maisie ihrer Mutter, dass Margot, das bisherige Kindermädchen, das in der Wohnung war, jetzt in der Wohnung des Vaters sei.
Margot was there.
Margot? You mean our Margot? Margot who's at our house?
Maisies Vater hat die hübsche junge Frau kurzerhand geheiratet. Aber auch die Gegenseite bleibt nicht untätig. Eines Tages nämlich kommt nicht Maisies Mutter, um sie im Kindergarten abzuholen, sondern ein junger Mann, der erklärt, er sei so eine Art Stiefvater.
I thought that Maisie's mother was supposed to be doing pickup today.
She sent me to get her daughter.
Who are you?
Sort of like Maisie's stepfather.
Der Film von Scott McGee und David Siegel übernimmt die etwas hilflos konstruierte Vorlage des Romans von Henry James, in der schließlich die beiden neuen Bezugspersonen der Sechsjährigen zum eigentlichen Liebespaar und zu den Wahleltern des Mädchens werden. Was als Roman die Ratlosigkeit des Schriftstellers angesichts einer gesellschaftlichen Entwicklung spiegelte, ist in der heutigen Zeit, in der der Film spielt, eine simple Tatsache. Patchwork-Familien machen die Realität vieler Kinder aus. Und dem Film gelingt es, dies realistisch und packend zu erzählen. Das hat viel damit zu tun, dass Julianne Moore und Steve Coogan der Grelligkeit ihrer Figuren zum Trotz glaubwürdig bleiben. Das Gleiche gilt für Alexander Skarsgård und Joanna Vanderham, welche die jeweils neuen Partner der Eltern spielen. Den ganz großen Trumpf des Films stellt allerdings die 6-jährige Onata April dar. Sie ist als Maisie nicht nur glaubwürdig, sondern packend und einnehmend jenseits aller Hollywood-Kinderklischees. Dank ihr und der sorgfältigen Regie gelingt dem Film das Kunststück, seine Plotkonstruktion und die zeitweilige Plakativität der behaupteten Wahlverwandtschaften glaubwürdig zu machen. Denn wenn sich etwas geändert hat in den 34 Jahren seit Robert Bentons Hollywood-Scheidungsklassiker Kramer vs. Kramer, dann ist es die Einsicht, dass eine funktionierende Patchwork-Familie für Kinder das bessere Umfeld bietet als die ausgeweitete Kampfzone einer dysfunktionalen Ehe. What Maisie Knew, eine ungewöhnliche Scheidungsgeschichte mit Julianne Moore und Steve Coogan. Kurz vor dem Filmfestival Locarno im August entspann sich eine kurze politische Debatte darüber, ob es richtig sei, mit staatlichen Mitteln einen Dokumentarfilm über den Politiker Christoph Blocher zu fördern. Diese Diskussion ist so alt wie die Idee der Filmförderung überhaupt. Das zeigt ein neues Büchlein mit dem Titel Der Schweizer Film.
Olivier Möschler ist Kultursoziologe. Er arbeitet unter anderem an der Universität Lausanne und eines seiner Spezialgebiete ist die Schweizer Filmpolitik. Und wer jetzt ein kleines Gähnen nicht unterdrücken kann, unterschätzt den Autor und das Thema. Denn dass der Staat die Kultur unterstützt, das ist ja keineswegs so selbstverständlich, wie uns das manchmal vorkommt. Oder haben Sie sich jemals gefragt, ob diese Unterstützung nicht vielleicht doch eher eine heimliche Kontrolle der Künstler sei? Das erklärte Ziel der Filmförderung ist es zwar, Filme zu ermöglichen, die der winzige Schweizer Markt nicht ermöglicht, sagt Olivier Möschler.
Aber es kann auch, das stimmt, als Gegenwirkung, als Effet pervers, kann es schon auch die andere Auswirkung haben, dass es nivelliert, dass man eigentlich Projekte macht, die dem Staat gefallen. Das war auch damals, anfangs der 70er Jahre, die Angst von Hans-Peter Tschudi, das ist ein bisschen ja der Vater der AHV, das wissen wir, aber auch der Bundesrat ist auch ein bisschen der ungewollte Vater der Filmpolitik. Und damals war eben die Angst schon da, ja, wenn wir uns mehr implizieren in die Filmprojekte, subventionieren, auch die Fiktionen eben subventionieren, die Spielfilme, schränkt das da nicht die Freiheit der Künstler und so weiter, Produzenten ein.
Allerdings waren die Filmemacher in den 70er Jahren im Aufbruch. Autorenfilmer wie Alexander Seiler oder Alain Tanner wollten der Schweiz einen kritischen Spiegel vorhalten und sie waren überzeugt davon, dass sich die Schweiz diesen Spiegel leisten müsse. Das Prinzip, wer zahlt, befiehlt, sahen sie in der Privatwirtschaft, nicht beim Staat. Die staatlichen Subventionen waren für sie vielmehr eine Garantie für die künstlerische Freiheit. Dass sich dies im Verlauf der Jahre aber auch ganz subtil verändern kann, ist eine der überraschenden Erkenntnisse von Olivier Möschlers Büchlein zur Geschichte der Schweizer Filmförderung. Die nun auch schon wieder beendete Ära von Bundesrat Pascal Couchepin und seinem Filmchef Nicolas Bidault gewichtete etwas anders, sagt Olivier Möschler.
In der ganz neuesten Zeit war es dann interessant, weil mit Nicolas Bidault verlangt eigentlich der Staat plötzlich auch noch oder eher eine nationale Projektion. Da wurde gesagt, okay, wir geben euch Geld, aber Film ist ja nationale Projektion, Werte, die uns verbinden und so weiter. Also diese nationale, eigentlich, ja, irgendwo durch Politik, also in diesem Sinn politische Perspektive.
Gemeint ist damit die mittlerweile berüchtigte Couchepin'sche Forderung nach Qualität und Popularität. Der Staat zahlt, also soll sich auch möglichst eine Mehrheit seiner Bürgerinnen und Bürger von der Produktion angesprochen fühlen. Kulturpolitik im Wandel. Der Staat, die Filmschaffenden, das Publikum. So lautet der Untertitel von Olivier Möschlers Büchlein «Der Schweizer Film». Auf knapp 150 ziemlich kurzweiligen Seiten liefert er einen exemplarischen Abriss der Geschichte der Schweizer Filmförderung von der geistigen Landesverteidigung bis heute und zeigt, wie das Selbstverständnis der staatlichen Kulturförderung einem stetigen, subtilen Wandel unterliegt. Hua! Der Schweizer Film von Olivier Möschler ist im Schüren Verlag erschienen.
And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future.
Im Hinblick auf den Wahlkampf in Deutschland haben die Kollegen von SRF 3 die letzte Woche über die Grenze geblickt und sich dabei auch über die Unterschiede der Filmszene hüben und drüben unterhalten. Mit Anatol Taubmann und mit mir.
Der Schauspieler Anatol Taubmann lebt in Berlin und wir haben mit ihm nicht nur über Politik geredet, sondern natürlich auch über das Filmmachen und gefragt, Filmmachen in der Schweiz und in Deutschland, gibt es denn da Unterschied?
In einigen Sachen steckt halt die Schweiz neue Kinderschuhe. Das ist halt, weil in Deutschland ist ein Markt, das ist eine Industrie, das gibt so viele Privatsender, die Filme produzieren, es gibt mehr Förderungsgelder, da werden mehr Kinofilme, es ist ein viel grösseres Land und die Arbeit am Set. Von der Mentalität her läuft das noch ein bisschen anders. In der Schweiz ist auf jeden Fall eine flachere Hierarchie am Set. In Deutschland ist das viel strenger. Aber es ist ein bisschen, bös gesagt, ein bisschen behäbiger, ein bisschen langsamer alles, ein bisschen gemütlicher.
Puh, spannend, oder? Deutsche Film einfach ein bisschen professioneller finden. Anatole Taubmann, stimmt denn das? Wir fragen das den Michael Sennenhauser, Filmredakteur von SRF 2 Kultur. Michael, ist der deutsche Film wirklich so viel besser, so viel professioneller als der Schweizer?
Ja, natürlich ist er das, weil der Anatole Taubmann sagt ja auch, es hat in Deutschland kommerzielle Strukturen, die kann man in der Schweiz schlicht nicht haben. Es gibt keinen Markt in der Schweiz. Das heisst, das Geld, das man ausgibt für einen Film, kann man nie mehr reinholen in diesem Land. Und es gibt keine Studio in der Schweiz, also Studio Babelsberg oder Bavaria Studio kann man vergessen. Es gibt keine Privatsender, die Aufträge rausgeben. Also haben auch die Filmtechniker in der Regel nur dann zu tun, wenn sie gerade an einem Film arbeiten und zwischendurch sind sie wieder arbeitslos. Also meine, professionelle Strukturen brauchen auch professionelle Finanzierung und das ist in der Schweiz nicht so einfach zu machen.
Ah, das heisst, also, wir sind einfach der Zwerg Deutschland, der Ries, ein riesen Markt und es ist mehr Geld rum.
Ja klar, also in Deutschland ist natürlich Geld da, weil kommerzielle Filmproduktion besteht. In der Schweiz gibt es nur Filme, die gefördert werden. Also ohne die Förderung gibt es nichts, außer vielleicht mal ein paar Werbespots fürs Fernsehen. Die kann man als kommerzielle Filme bezeichnen, aber sonst gibt es da nichts und von dem her kann man gar keine professionellen Strukturen aufbauen von Leuten, die permanent am Arbeiten sind und in Konkurrenz zueinander treten.
Bei uns in der Schweiz, du sagst eben, die Filmförderung, die du ansprichst, ist ja Sache vom Bund, also zentralisiert in Bern. In Deutschland ist das ein bisschen anders.
Ja, die Schweiz ist nur bedingt zentralisiert. Also Bundesfilmförderung ist bei uns tatsächlich im Gesetz festgeschrieben. Aber Deutschland hat eine grosse Länderkonkurrenz. Das ist der Hauptunterschied. Das gibt es bei uns jetzt auch ein bisschen zwischen Bern und Zürich und den anderen grösseren Filmkantonen. Aber in Deutschland hat das schon in den 80er Jahren angefangen mit Nordrhein-Westfalen und Berlin-Brandenburg ist dazugekommen. Alle Länder haben probiert, kommerzielle Filmproduktionen zu sich zu holen, weil das auch wieder Umsatz gebracht hat. Sie haben Steuererleichterungen gewährt und sie haben Strukturen aufgebaut mit ziemlich viel Geld. Und das hat sich natürlich ausgewirkt. Also in Deutschland gibt es eine Konkurrenz zwischen den Regionen. Und wer einen Film machen will, schaut, wo ich komme am günstigsten zu meinen drei Arbeiten.
Der Michael Sennhauser, Filmredakteur von SRF 2 Kultur. Warum deutsche Filme in der Schweiz mehr Erfolg haben als Schweizer selber? An das Phänomen schauen wir an, gerade nach der Lana Del Rey. Summertime Sadness. Aber sind wir ehrlich, oder? Wir alle zappen doch deutsche Fernsehsenderinnen, lesen deutsche Bücher, kennen die deutschen Promis, die deutschen Politiker und wir schauen die deutschen Filme. Sogar viel fleissiger als die Einheimischen. Michael Sennhauser, Filmredakteur von SRF 2 Kultur, ist relativ krass. Deutscher Film in der Schweiz populär, also eben populär als die einheimischen Filme. Aber das ist glaube ich auch noch nicht so lange so.
Nein, das hat natürlich erst wieder richtig angefangen, so Ende 80er Jahre, wo die deutschen Komödien aufgekommen sind. Zum Beispiel Männer von der Doris Dörrie oder dann jetzt neuerdings im Till Schweiger seine Filme, wo das Publikum auch in der Schweiz heiß liebt und umarmt. Ich würde lieber Einzelmännli schauen als Till Schweiger, aber ich bin Filmkritiker. Das Publikum funktioniert anders. Und das hat damit zu tun, dass eben der Werbemarkt auch besteht. Das heisst, was in Deutschland beworben wird auf allen Fernsehkanälen und in sämtlichen Medien, das schwappt dann leicht auch über die deutsche Grenze in die Deutschschweiz rein. Das lässt sich da quasi nebenbei auch noch auswerten. Umgekehrt funktioniert es nicht, weil Schweizer Filme haben in der Regel nicht einmal ein Schweizer vernünftiges Werbebudget und in Deutschland kann man schon gar keine Werbung machen. Und das Medienecho in Deutschland, das wird auch nicht wahrgenommen. Also, das ist ein riesen Unterschied, einfach in der Wahrnehmung der Leute.
Ja, ganz schnell, falls der Till Schweiger zulässt, liegt es an seinem Talent oder an seiner Sympathie? Du triffst immer wieder die Schauspieler zu Interviews.
Der Till Schweiger ist durchaus sympathisch, aber seine Filme sind dermassen platt. Aber vielleicht ist das gerade sein Erfolgsrezept. Also, man weiss, was einem erwartet. Das ist ein bisschen wie, ja, eben, Meinzelmännchen. Also immer der gleiche Gag.
Gleich noch schnell eine Frage. Es gibt bei uns auch Filme, eben in der Schweiz gefilmt, von Schweizer Filmen machen. Warum haben denn die so einen schweren Stand?
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass die Schweizer Themen, die hier populär werden, in Deutschland kaum interessieren. Also einer der populärsten Schweizer Filme der letzten Jahre war die Herbstzeitlosen von der Bettina Oberli. Und das ist eine Emmentaler Geschichte. Das muss man in Deutschland gar nicht gross probieren zu verkaufen. Das gibt's dort auch, aber dann ähnlich lokal. Und dann die Schweizer Filme, die hier erfolgreich sind, wie Rosi von Marcel Giesler oder auch der neue Film von der Bettina Oberli, Lovely Louise. Das sind Schweizer Geschichten. Und damit die universell würden funktionieren, müssten sie dann schon noch etwas mehr haben. Also Rosi könnte funktionieren, aber wenn das in der Schweiz ein Nischenpublikum von vielleicht 10.000 bis 15.000 Leuten erreicht, dann erreicht es in Deutschland vielleicht 30.000 Leute und das reicht nicht für einen deutschen Filmstaat. Unter 100.000 bringt man dort den Film gar gar nicht raus.
Der Michael Sennhauser von SRF 2 Kultur über grosses deutsches Kino. Dein Lieblingsfilm ganz schnell aus dem deutschen Kino?
Von den letzten Jahren. Oh ja. Boy, vom Jan Ole Gerster. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, eine Kombination von Woody Allen und Berliner Szenenfilm, der wirklich etwas Frisches geboten hat. Also ein extrem charmanter Film, der auch Dutzende von Preisen abgeräumt hat. Nicht nur in Deutschland.
Mann, wieso bin ich nicht in den gegangen, statt in Feuchtgebiete?
Das war aber auch schön.
Michael Sennhauser von SRF 2.
Soweit das kurze Gespräch von SRF 3 zu den Unterschieden zwischen der Schweizer Filmproduktion und jener in Deutschland. Und nun stürzen wir uns in das wirklich ziemlich vergnügte Gespräch zu Gloria.
Could you tell me your name? That's just because it's radio. I always want to get the pronunciation right.
Onella Muti.
Okay, thank you. Let's do that again.
No, Paulina Garcia.
Als Ornella Muti hat sich die chilenische Schauspielerin Paulina Garcia beim Gespräch in Locarno vorgestellt. Ein hübscher Treppenwitz, wie wir noch sehen werden. Paulina Garcia hat im Februar an der Berlinale den Preis als beste Schauspielerin gewonnen für ihre Rolle im Film Gloria von Sebastian Lelio. Sie hören Reflexe mit Michael Sennhauser und meine Gäste heute sind eben die Schauspielerin Paulina Garcia und ihr Regisseur Sebastian Lelio. Wir reden über ihren wunderbaren Film Gloria, der nicht nur an der Berlinale das Publikum begeisterte, sondern auch im August in Locarno. Und der von Chile nun offiziell ins Rennen um den Oscar geschickt wird. Gloria spielt übrigens in der Gegenwart. Die Musik entspricht dem Alter der Protagonisten, stammt aus ihrer und unserer Jugend. Und das macht auch Paulina Garcias kleinen Einstiegsgag so treffend. Schließlich hatte die italienische Schauspielerin Ornella Muti ihre große Zeit ebenfalls damals, in den frühen 80er Jahren. Regisseur Sebastian Lelio dagegen hat Jahrgang 74. Ist er damit nicht eigentlich viel zu jung für seinen Film und für diese Gloria?
Of course he is very young for everything. I think it's the part of the young thing is not the most important. I think the interesting thing is how a man watch so closely a woman. That's I think it's a very interesting subject in Sebastian.
Doch, natürlich sei er sehr jung. Für alles, sagt Paulina Garcia. Aber entscheidend sei, ob ein Mann den Blick habe für das Leben einer Frau, ob er genau hingucken könne. Ja, und warum kann er das?
Because he's an artist. I think he's very sensitive and he's very obsessive. He doesn't lose no details.
Weil er ein Künstler sei, sagt Paulina Garcia. Er sei obsessiv und er lasse sich kein Detail entgehen. Nun gehören Frauen ja von jeher zu den bevorzugten Objekten der Künstler, vor allem der Maler. Die Obsession ist so alt wie die Kunstgeschichte. Wie setzt sich Sebastian Lelio denn von dieser Tradition ab?
You know, I've never thought of that in that way. I mean, you're right. Well, you know, women is just the subject. No, I mean, but I guess there is something like superhuman or superhuman more than superhuman in about women.
Es stimme grundsätzlich, meint Sebastian Lelio. Die Frau sei tatsächlich das traditionelle Künstlerthema schlechthin. Das liege aber auch daran, dass Frauen irgendwie mehr als menschlich seien, übermenschlich.
I mean, I think they are, yeah, they save the world and we create a mess.
Die Frauen retten die Welt. Wir Männer bringen bloß alles durcheinander. Das ist nun aber wiederum ein eher romantisches Klischee, werfe ich ein. Geradezu eine Macho-Bemerkung. Und Paulina Garcia stimmt zu, allerdings nicht ohne Sebastian Lelio zu verteidigen.
Yeah, you're right, it's a romantic way of looking life or world. And probably there's going to be a mess yet.
Es sei wirklich ein etwas romantischer Blick. Auch Frauen können das Durcheinander der Welt nicht ordnen, meint sie. Aber in diesem Fall sei es ihm dann doch eher darum gegangen, einen Film um eine Nebenfigur herumzubauen, sagt Sebastian Lelio.
But in this case, the idea of building a film there where no one could see it, like out of a character that didn't deserve a film somehow, a secondary character should be in a secondary character of another film. And this film, what the game of the film is to take that character into the center.
Das Ziel seines Films sei es gewesen, eine Figur ins Zentrum zu stellen, welche in den meisten Filmen allenfalls eine Nebenrolle gespielt hätte.
And I think that's the subversive element of the film. You know, the film is saying there is a film everywhere.
Das sei das subversive Element seines Films, sagt Sebastian Lelio. Wir sagen, in jedem und überall steckt ein Film.
And anything deserves a film, and anyone deserves a film, because everything and everyone has value. I guess that's a deep idea the film deals with.
Letztlich hat jeder Mensch seinen Wert und verdient darum auch seinen Film. Paulina Garcia nimmt das Wort subversiv auf und meint, das stecke eben auch in Gloria und in ihrer Art, das Leben zu nehmen, so wie es Lelio und sein Drehbuch-Co-Autor Gonzalo Massa skizzieren.
I think I'm gonna pick another word that he uses, that's subversive, because I think what is interesting about Gloria and what they wrote down with Gonzalo Massa is that Gloria doesn't make a change because of love or because she met a man. She makes a change because she found a way of being in the world, a way of living.
Gloria endet eben nicht im üblichen Filmklischee, wo die Liebe oder neue Unabhängigkeit alles löse.
Not because she's finding independence or finding love, which are subjects I think very usados, used.
Und dann will Sebastian Lelio den Vorwurf, er sei ein Macho-Romantiker, noch endgültig ausräumen. Nicht die Frauen würden die Welt retten, präzisiert er.
Defend myself a little bit, because I rather say feminine. The feminine will save the world, because we are, you know, falling down towards disaster, because the empire of rationality is like we are living the last moments, the decadence of illuminism.
Wir stürzten der Katastrophe entgegen, weil wir alles rationalisieren. Wir sind im dekadenten Endstadium der Aufklärung, meint Sebastian Lelio.
I think that I rather correct my sentence and say that, yeah, woman, meaning the feminine within us, is what is missing, and we need to activate the right side of the brain immediately.
Wir alle müssten so bald wie möglich unsere rechte Gehirnhälfte aktivieren, das Weibliche in uns. Nun ist Gloria als Film kein Plädoyer und keine Lebensschule. Was ihn so sehr zum Erlebnis macht, ist tatsächlich seine stille Subversion aller Kinoversprechen. Romantisch ist er in der Tat so gut wie gar nichts. Zu Beginn des Films erschrecken wir sogar eher ein wenig über die Mechanik von Glorias Freizeitverhalten. Sie geht tanzen, sucht und trifft Männer und Sex, sie arbeitet im Büro einer Versicherung. Und auf den ersten Blick wirkt ihr Leben nicht nur banal, sondern auch trostlos, gemessen an den Leben, welche uns im Kino sonst vorgelebt werden. Das sei wohl schon so, meint Paulina Garcia, aber alles habe zwei Seiten und Gloria lebe ihr Leben.
Ja, probably, but things has always two ways of reading. It's just her life, a kind of process. Just have a life and you don't have to do so much great things to have a life. I think she understands that during the film.
Das sei eine Art Prozess, meint die Schauspielerin. Wichtig sei es, das Leben zu leben, ohne es nach einer großartigen Vorstellung ausrichten zu müssen. Etwas, was Gloria im Verlaufe des Films wohl verstehe. Für die großartigen Vorstellungen, die Klischeeträume von Liebe oder Unabhängigkeit, stehen im Film nicht zuletzt genau diese Hits der frühen 80er Jahre. Die Musik, zu der Gloria im Auto mitsingt oder zu der an diesen Singlesabenden im Hotel getanzt wird. Mit dieser Musik schafft Sebastian Lelio nicht nur eine Verortung der Figur, sondern auch diese Mischung aus Tristesse, Lebenslust und Alltag, welche den Film so eindrücklich prägt. Insgesamt gäbe es im Film 32 eingekaufte Musikstücke, sagt Sebastian Lelio, und insgesamt über 50 verschiedene Stücke.
Well, you know, the film has 32 bought pieces of music, and I think it's 50 something that in total that a few pieces we created them. So it goes from Donna Summer to Mahler, or you know, from Rita Lee to Bach. So it's a wide spectrum.
Im Film sei alles drin, von Donna Summer über Mahler und Ritali bis zu Bach, sagt Lelio. Aber die Musik, welche Gloria hört, zum Beispiel im Auto, die hätten er und sein Co-Autor mit viel Vergnügen zusammengestellt.
But what she's listening to, I mean the character, what we called with my co-writer the Gloria's cassette, you know, what she has in her car. We had a great fun doing the playlist. And we had also another one for Rodolfo. Even though we would never listen to it, it was like a cassette de Rodolfo.
Sie hätten sogar eine Rodolfo-Kassette zusammengestellt, auch wenn die nie zu hören ist im Film. Und es sei keineswegs ein zwiespältiges Vergnügen gewesen, die Stücke auszusuchen.
I must say, it's not a guilty playlist. It's I love those songs. I like them very much musically or because, I don't know, they are... I don't have some of them in my iPod, but I'm interested in them.
Selbst wenn er nicht alle diese Hits auf seinem eigenen iPod habe, meint Lelio, sei doch keiner dabei, der ihm nicht irgendwie gefalle, der nicht nachklinge.
For us it's like kitchen music. It's a music that you listen in the morning while you are making breakfast or while you are cleaning the kitchen. Kitchen music.
Küchenmusik nennt das Paulina Garcia. Sie hören Reflexe heute mit der chilenischen Schauspielerin Paulina Garcia und mit Regisseur Sebastian Lelio zu ihrem Film Gloria. Der Film sei ja selber so etwas wie eine Alchemistenküche, meint Sebastian Lelio. Er führt Menschen zusammen zwischen Hingabe und Aufgeben und plötzlich entstehe dabei wieder etwas Neues.
The film does this contraband from the abandoned persons and issues. And manages or tries or it's in its intention to convert that into cinema. So they go through an alchemic process and suddenly they are there, like in a good height, you know? So it's the same with these cheesy songs.
Das Gleiche passiere mit diesen kitschigen Liedern. Der Effekt im Kino ist erstaunlich. Wenn Gloria im Auto mitsingt, kann man sich im Saal umsehen. Alle Frauen und die meisten Männer können sich offensichtlich mit der Situation identifizieren. Und, ich nehme an, auch Paulina Garcia konnte die meisten Songs ohnehin auswendig.
No, I didn't. No, I had to learn and I had a very difficult time trying to learn them because for me, most of the playlist, not everything, were songs that were listened to during the 80s in the end of the 70s, beginning of the 80s. So those songs are related to the dictatorship. So it was a kind of a difficult.
Im Gegenteil, am Anfang sei es ihr schwer gefallen, sagt sie, weil die meisten der Lieder aus der Zeit der 70er Jahre, Anfang 80er Jahre stammten, hätte sie persönlich mit der Zeit der chilenischen Diktatur in Verbindung gebracht. Jetzt sei das allerdings anders.
But now, after I've seen seven times the film. I found them so happy, so happy songs. So something had turned up and down.
Nachdem sie den Film nun mehr als 7-mal gesehen habe, seien ihr die Songs ans Herz gewachsen. Die Alchemie, von der Sebastian Lelio gesprochen hat, funktioniert also auch für seine Hauptdarstellerin. Aber natürlich ist da nicht einfach irgendeine Alchemie am Werk, sondern mit Sebastian Lelio, ein Künstler, der sehr analytisch und sehr gezielt arbeitet. Denn ziemlich in der Mitte des Films steht eine Szene, eine Einladung Glorias bei Freunden, bei der ein älterer Mann und eine jüngere Frau mehr oder weniger spontan eine Art Hauskonzert improvisieren, mit einem Klassiker in künstlerischer Vollendung.
È madera di vento, è un misterio profondo. È a vento ventando, a fin da ladeira. È a vigavão, festa da cumiere.
È a chuva chovendo e conversa a ribeira. Das águas de mar, é o fim da canseira.
È o pé, è o show.
È a marcha estradeira.
Passarinha na mão.
Mit dieser Szene findet der Film Gloria nicht nur seine zeitliche Mitte, sondern auch sein eigentliches Gravitationszentrum. Denn hier wird klar, Gloria ist nicht einfach eine einsame Mitfünfzigerin. Sie ist eine Frau mit einem Freundeskreis, mit Kindern und Enkeln, mit einem Leben, das sie schon lange und durchaus souverän lebt.
als Prozess, wie Paulina Garcia sagt. Und die Szene mit diesem ebenso einfachen wie genialen Evergreen des Wechselgesangs bringt das alles auf den Punkt. Diese Einschätzung freut Sebastian Lelio, denn die Szene sei auch eine seiner Lieblingssequenzen im Film. Er habe das lange geplant und erst als klar war, dass sie die Verwendungsrechte für das Lied bekommen würden, sei ihm ein Licht aufgegangen. Die Szene habe sich quasi von selbst inszeniert.
Well, I appreciate that idea because that's one of my personal favorite scenes in the film. I really like that scene. I see it if I mean for me it's like I didn't do it, you know. Some suddenly that scene was there and I have no idea how in the hell I could, you know, but and at the same time that song I really love. I mean that song I have in my playlist, Aguas de Marzo, and it was a revelation when we got the song. I understood that the film itself was Bossa Nova.
Da sei es ihm nämlich klar geworden, dass sein Film eigentlich auch ein Bossa Nova sei, ein bittersüßes Alltagsgedicht.
Bittersweet everyday life poem, you know, like Bossa Nova is. It's just simple things, the glass, the wind, your hair, into this very sensual vehicle, you know, the Bossa Nova music that takes you by the hand, but at the same time it's like a Trojan horse, because inside they can deal with very sharp issues.
Einfache Dinge in einem sehr sinnlichen Vehikel, das mit aller Leichtigkeit daherkomme, aber auch als trojanisches Pferd mit gewichtigen Themen. Das Spiel seines Films.
So I guess it's the game of the film also. It's what the film does.
Bevor wir nun das Thema der Filmmusik hinter uns lassen, muss ich dem Regisseur gegenüber noch etwas loswerden. Das Ende des Films, das wir hier nicht verraten wollen, setzt wieder auf einen dieser Songs. Und der Effekt ist der, dass der halbe Kinosaal den Refrain mitsingt. Ein seltsam zwiespältiger Schluss für einen Film, der sich selber als trojanisches Pferd begreift, oder nicht? Gar nicht, meint Sebastian Lelio. Das funktioniere genau darum, weil dieser Schluss so doppelbödig sei.
I guess if you're having the doubt, it's because it's super sneaky.
Super sneaky. Heimlifeis, würde man in der Schweiz dazu sagen. Heimlifeis ist auch die wohl großartigste Einstellung des ganzen Films. Eine Szene, so fremdartig und intim und seltsam und selbsterklärend, dass sie sich als Filmplakat anböte, würde das nicht allenfalls falsche Erwartungen schüren. Gloria hat ein paar ernüchternde Tage hinter sich und sie liegt nackt auf ihrem Bett. Neben ihr die Katze des Nachbarn, die sich aus unerfindlichen Gründen immer wieder in die Wohnung einschleicht. Dabei kann Gloria die Katze eigentlich nicht ausstehen, denn es ist eine mexikanische Nacktkatze, also eine Katze ohne Fell. Und früher im Film sagt Gloria einmal, die ganze Katze sehe aus wie der Schwanz einer Ratte. Und nun haben wir da dieses Bild. Die nackte Frau, die auf dem Rücken auf dem Bett liegt, ziemlich fertig mit sich und der Welt, und neben ihr diese nackte Katze, die keine Ahnung davon hat, dass sie nackt ist, und auch keine Ahnung davon, dass manche Leute sie vielleicht hässlich finden könnten. Sie ist eine Katze. Und das Bild mit der nicht mehr jungen, völlig nackten Frau und der nackten Katze entwickelt genau dadurch eine unglaubliche Schönheit. Ein Bild, das irgendwie Glorias Entwicklung vorwegnimmt, von der Frau, die sich ihres Alters bewusst ist, zu einer Frau, die wie die Katze einfach ist und lebt. Die Szene sei so im Drehbuch gestanden, sagt Paulina Garcia. Sie habe gewusst, dass sie nackt sein würde. Allerdings habe sie nicht damit gerechnet, dass diese Aufnahmen schon am zweiten Drehtag gemacht würden.
No, I remember that it was in the script, of course. I remember that. I don't remember when we arrived to that. I think he was very clear about that I was going to be nude in the scene sometimes. I didn't know exactly when it was going to be. And as he's a bad guy, he made this shoot on, I think, on the second day.
Und sie habe in diesem Film ziemlich viele Szenen ganz allein spielen müssen. Alles in allem sei das viel härter gewesen, als gemeinsam mit einer Katze nackt zu sein.
But I have been shooting by myself alone all the time, so acting by myself alone all the time, and I think that was more tough than being nude with a cat.
Aber nun, im fertigen Film, finde sie die Szene auch irgendwie beunruhigend, sagt Paulina Garcia.
It's interesting that also for me, when I saw the film done, that scene is for me is very inquietante. Worrying, yeah.
Ich finde die Vorstellung wunderbar, dass dieses Bild von nackter Katze mit nackter Frau die Ursprungsidee für den ganzen Film hätte sein können. Aber so war es wohl nicht, frage ich Sebastian Lelio.
No, but since this last version of the script, the cat was always there as an issue.
Nein, aber die Katze sei ab der letzten Skriptfassung präsent gewesen und in der Struktur der Geschichte immer wichtiger geworden. In der Logik des Mythenforschers Joseph Campbell, einem Jungschüler, könne man die Reise der Heldin analysieren und der Katze ganz klar die Rolle des Meisters zuweisen, sagt Lelio.
But if you analyze in a Campbellian optic the hero's journey and who's the master and who's the guardian of the threshold and who is who in a mythological perspective, you could say that the cat is like he plays the role that masters play in storytelling.
Der Meister weist dem Helden der Geschichte den Weg aus der Dunkelheit.
He's there to help in the darkest moment to bring light to the hero and to showing the hero which tool he has to use in order to come back from the shadows towards the reality.
Tatsächlich widmet der Film dem Katzenmythos einen eigenen Erzählstrang. Als sich Gloria nämlich über die Hässlichkeit der Katze beklagt, erzählt ihr ihre Haushälterin die Geschichte von Noah und der Arche, auf der sich die Mäuse unkontrolliert vermehrt hätten, bis Gott die Katze anwies, einen Ausgleich zu schaffen. Sebastian Lelio mag Zufälle und mythologische Verbindungen und erfreut sich über solche Begebenheiten auch rund um seinen Film. So hat er aus einer Szene mit Gloria und einem Haartrockner beim Friseur eine kleine Hommage an Douglas Trumbull und Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey gemacht, in welcher der Haartrockner Glorias Kopf wie ein Raumschiff umkreist. Und am Abend unseres Gesprächs am Filmfestival in Locarno trifft er dann auf Douglas Trumbull, den Mann, der die ursprünglichen Raumschiffe bei Kubrick in Bewegung gesetzt hat. Und in der Vorbereitung zu den Dreharbeiten für Gloria hätten sie immer wieder den Film Wolke 9 vom deutschen Regisseur Andreas Dresen angeschaut.
We were watching a lot Wolke 9 by Andreas Dresen and he was the one that gave Paulina the award.
Und eben dieser Andreas Dresen habe Paulina dann an der Berlinale den Preis für die beste Schauspielerin überreicht. Dresens Film über Liebe und Sex im Alter sei wichtig gewesen für sie, sagt Sebastian Lelio, weil er gezeigt habe, dass man Alterssex auf schöne Weise zeigen könne.
When we were doing the film, we were seeing Cloud 9 over and over again in order to realize that it was possible to shoot mature sex in a beautiful way.
Sie sei sich klar darüber, dass das seltsam klinge, sagt Paulina Garcia, aber die Sexszenen seien ihre Lieblingsszenen in dem Film.
I don't know how it's going to sound this, but I like the sex scenes. I think they are wonderful scenes.
Sie sehe diese Szenen immer wieder mit Staunen, gerade weil sie zunächst so große Probleme damit gehabt habe, dass sie zwischendurch Lelio angerufen habe, um ihm zu sagen, er habe sich getäuscht, er brauche eine andere Schauspielerin dafür.
I have so much trouble before doing those scenes and one day I called Sebastian and told him, I think you are wrong, I'm not the actress, you better call somebody else. That day I saw Wolke 9 and I was really da vuelta, overwhelmed.
Aber dann hätte sie eben Dresens Wolke 9 gesehen und sei überwältigt gewesen. Die Sexszenen seien wirklich das zentrale Problem des Drehs gewesen, sagt auch Sebastian Lelio.
Somehow the problem of how we were going to shoot those scenes was the problem of the film. I mean, somehow it was like the problem of problems.
Denn für diese Szenen hätten sie als Team eine ethische Grundlage entwickeln müssen. Einerseits sollte das ganz direkt gezeigt werden.
Because it forced us to define our ethic as a team. We said we have to be straightforward. And then as a director, I took care of the general tone and of not losing the tenderness that the film has.
Andererseits musste er als Regisseur dafür sorgen, dass dabei der sanfte Ton des Films nicht verloren ging. Wir mussten einfach ganz direkt bleiben. Es ist eine ethische Verpflichtung zu zeigen, dass in diesen Körpern eine Schönheit steckt.
We needed to be straightforward and direct because it was an ethical duty to say there is beauty in those bodies and guys, this is good news, this will continue.
Und eigentlich ist das doch eine schöne Nachricht. Es geht weiter. Für Paulina Garcia ist klar, dass die Szenen gelungen sind.
Actually, when I see those scenes, I always stay with the mouth open, looking at them. But we did. For me, it's incredible. For me, those scenes are incredible.
Am Ende sind es aber eben nicht nur diese Szenen, welche den Film ausmachen, sondern, wie Sebastian Lelio gesagt hat, die Alchemie des Alltags, der Musik vom Sommerhit bis zu Johann Sebastian Bach und die Tatsache, dass mit Gloria eine klassische Nebenfigur in diesem Film die Hauptrolle spielt. Mit der ganz selbstverständlichen Schönheit einer nackten Katze. Das war Reflexe mit Michael Sennhauser im Gespräch mit der chilenischen Schauspielerin Paulina Garcia und mit ihrem Regisseur Sebastian Lelio zum Film Gloria. Und jetzt? Klar, die Auflösung der Tonspur fehlt noch. Der Ausschnitt stammt aus der Mutter aller Scheidungsfilme, Robert Bentons Kramer vs. Kramer mit Dustin Hoffman und Meryl Streep von 1979. Die Szene ist die letzte des Films, jene, in der die von Meryl Streep gespielte Joanna Kramer unter Tränen ihrem Ex-Mann Ted erklärt, sie werde den gemeinsamen Sohn nach all den rechtlichen Scheidungskämpfen nun doch nicht aus seinem Zuhause beim Papa wegreißen und sich anschickt, sich von dem Jungen zu verabschieden.
I came here to take my son home. And I realize he already is home. I love him very much. I'm not going to take him with me. Can I go and talk to him?
Yeah. Listen, why don't you go upstairs and see him, and I'll wait here.
How do I look?
Terrific.
Und mit diesen gefassten Tränen der damals erst 30-jährigen Meryl Streep bedanke ich Michael Sennhauser mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche weiterhin viel Vergnügen im Kino. Auf Wiederhören.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.